Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück bei unserem heutigen Duell Schlag den Groß mit Eva Schütz.
Schönen guten Abend.
Eva Schütz und Gerald Groß. Starten wir mal mit dem Aufreger der letzten Stunden. Mhm. Und zwar dieser Streit, der da jetzt wieder zwischen ÖVP und FPÖ aufgekommen ist. Die ÖVP mokiert sich massiv wegen einem Video, das die FPÖ am Wochenende auf YouTube veröffentlicht hat, die Airbird One,
ja. Ja,
so ist der Titel des Ganzen, ja. Wo unter anderem auch der sehr umstrittene Begriff Remigration vorkommt und dort besungen wird. Machetti, der Generalsekretär, hat heute überhaupt gemeint, die FPÖ ist mittlerweile eine Vorfeldorganisation der Identitären. Wie siehst denn du das Video und auch diesen Begriff Remigration, der ja derzeit sehr polarisiert, muss man sagen, mit dem die FPÖ da ja ganz bewusst spielt?
Gut, der Begriff Remigration kommt ja an und für sich aus der... ist ja an und für sich ein völlig wertfreier Begriff gewesen und kommt aus der Migrationsforschung, wo das einfach nur bedeutet hat, dass man Menschen, die ins Land gekommen sind, wieder zurückführt. Also der Begriff Remigration war eine gewisse Zeit wirklich völlig wertfrei. Und dann hat man eben den Rechten, vor allem den Identitären, unterstellt, dass sie damit auch meinen, dass Menschen, die bereits die Staatsbürgerschaft haben, wieder in ihr Heimatland zurückgebracht werden. Und zurzeit, glaube ich, gibt es eine große Unklarheit darüber, was meint man tatsächlich mit Remigration? Meint man damit, dass Menschen, die keinen Aufenthaltstitel haben, wieder in ihr Heimatland zurückverbracht werden? Das wäre an und für sich auch eine völlig rechtskonforme Handlung, weil ohne Aufenthaltstitel hat man auch kein Aufenthaltsrecht hier. Meint man Menschen, deren Asylgrund wegfällt, dass die wieder zurückgebracht werden? Da wird es schon ein bisschen schwieriger, weil wenn sie in der Zwischenzeit einen Aufenthaltstitel haben, auch wenn der Asylgrund wegfällt, dann können sie trotzdem nicht zurückgebracht werden. Oder dann, wenn man wirklich zugespitzt formuliert, meint man Menschen, die bereits Staatsbürger sind, österreichische, und das geht einfach nicht. Das ist also gesetzwidrig und einen Staatsbürger kann man nicht mehr irgendwohin zurückschieben. Also ich glaube, es fehlt an der Klarheit des Begriffes. Was ist heute unter Remigration zu verstehen? Früher war es eine wertfreie Aussage. Heute ist es einfach ein Spielball der verschiedenen politischen Richtungen geworden. Das wäre jetzt erstens mal festzustellen, wer was damit meint. Der Begriff an sich ist nicht sonderlich rechtes und auch nichts Identitäres, aber man hat es eben dazu gemacht. Und dieser Ordnungsruf von Doris Bures, da eben schon beim Verwenden des Wortes Remigration im Parlament, was ja offenbar der Anlass war für dieses Lied, das man jetzt, also ich habe es mir angeschaut heute, es ist halt sehr simpel, würde ich es mal nennen, um das jetzt so positiv wie möglich zu formulieren. Also mit es ist simpel. Aber gut, es bedient offenbar das, was man möchte, nämlich, dass man diesen Begriff salonfähig macht. Aber was viel wichtiger wäre, glaube ich, egal wie man es jetzt benennt, ist, dass man sich darüber einigt, wie man Menschen wieder nach Hause verbringen möchte, in ihr Heimatland verbringen möchte und unter welchen Bedingungen. Und vielleicht ist das jetzt mal ein Anstoß für die entsprechende Diskussion darüber.
Naja, ich habe ja...
Du schunkelst schon mit.
Naja, ich habe ja in meinem Buch Ab nach Hause den Begriff Remigration erklärt und auch mit Leben erfüllt. Und erster Punkt, der zu sagen ist, ist, dass der Begriff Remigrare, Remigration aus dem Lateinischen kommend, die Migration die Einwanderung und die Remigration die Auswanderung ist. Nichts mehr, und da hat die Eva recht, bedeutet in Wahrheit der Wortbegriff. Spannend wird es jetzt, dass dieser Begriff Remigration erstmalig 1945-46 bei uns verwendet wurde, sprachwissenschaftlich, für die Rückkehr jener verfolgten Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah, wieder nach Österreich und Deutschland gekommen sind. Das waren sogenannte Remigranten. Und dann kommt der dritte Punkt. Und dann kommt der dritte Punkt.
Dass die Identität.
Na, und dann kommt der dritte Punkt. Dann kommt der dritte Punkt, wo der. Niki, ich komme dazu. Dann kommt der dritte Punkt, dass der Begriff Remigration mit dem Potsdam-Treffen vor 4 Jahren erstmalig einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist. Und dazu ist auch zu sagen, dass alle Behauptungen von Kompakt und den deutschen Medien, die das Potsdam-Treffen benannt haben und dagegen kampanisiert haben, vor Gericht verloren haben. Das heißt, all das, was man über Potsdam gesprochen hat, Deportation von staatsangehörigen Deutschen, die ethnische Trennung zwischen Staatsvolk und Passvolk, dass das alles nicht stimmt. Und jetzt sind wir bei dem Punkt Remigration, wie ich es sehe, wie auch ein Herbert Kickl, der für mein Buch ein Interview gegeben hat, es sieht, ein Matteo Salvini, eine Eva Vlandinger projekt, die jetzt das Safe Europe Act ins Leben gerufen hat, ein Hans-Georg Maaßen, also Menschen und ein Tino Kruppeler, Menschen, die tatsächlich Macht haben, diesen Begriff in der politischen Arena ideologisch aufzuladen. Und was sagen die? Abschiebung jener Menschen, die kriminell geworden sind. Können wir alle übereinstimmen. Abschiebung jener, deren Asylgrund erloschen ist. Können wir alle übereinstimmen. Abschiebung jener, die keine Staatsbürgerschaft haben, aber nur in den Sozialsystemen verharren. Können wir alle übereinstimmen. Und ich gehe dann noch einen Schritt weiter und sage, Remigration ist für mich auch Grenzschutz, ist für mich auch Identitäts- und Leitkulturpolitik. Das betrifft dann viele andere Bereiche in der gesellschaftlichen Arena auch, denn was wir nicht alle nicht wollen, und ich hoffe, wir können übereinstimmen, wir wollen nicht, dass Paris brennt, wir wollen nicht, dass Belfast brennt und wir wollen am Ende nicht, dass Wien oder Berlin zum Brennen beginnt. Und daher werden wir etwas tun müssen.
Ich glaube, da sind sich ja alle einig. Was natürlich in dieser Diskussion schon mitschwingt, ist, dass der Begriff halt sehr vereinnahmt wurde, zuletzt eben von der Identität.
Ja, aber jetzt mit Verlaub gesagt.
Und dass dieser Begriff quasi jetzt salonfähig gemacht.
Ja, nur
das ist ja auch das, warum eine Doris
Buhre mit einem
Ordnungsverteidiger ja, sagt, das ist ein Rechts.
Niki,
erstens, meiner Meinung ist es nicht
die Frau, was die Frau Doris Buhre in ihrer Gouvernantendemokratie im österreichischen Parlament als Bienenkönigin da drinnen macht oder nicht und Schönheitsurteile ausspricht, wie in einer Miss Europe-Wahl, das ist besonders schön, dieses Wort, und das ist besonders schlecht, das obliegt der Frau Buresch. Das ist mir vollkommen wurscht, was die Frau Buresch macht. Und im Übrigen, es geht 9 Millionen Menschen in dem Land am allerwertesten vorbei, was die Frau Buresch mit ihren 183 Abgeordneten da drinnen macht oder nicht, welche Züchtigungsmaßnahmen sie trifft. Vielleicht will sie sich als Domina verkleiden und alle auspeitschen, wenn es falsch sprechen. Ja, es ist mir vollkommen scheißegal, was die da drinnen machen. Faktum ist, dass wir, und streiten wir nicht über Begrifflichkeiten, dass wir Maßnahmen brauchen, um unsere Gesellschaft von dem Wahnsinn der letzten 11 Jahre zu befreien. Wenn ich allein zurückblicke, was die letzten 48 Stunden passiert ist, dann hat es in Deutschland schon wieder einen Machetenanschlag gegeben. Die Medien nennen gar nicht mehr den Namen. Es war sicherlich kein Kai Uwe oder ein Detlef oder ein Olaf. Nein, es war wieder ein Mohammed oder ein Ibrahim. Das liegt ja auf der Hand. Wir haben wieder eine Gruppenvergewaltigung gehabt. Wir haben heute schon wieder in deinem OE24 10 Syrer. Klankriminalität stehen heute in Österreich vor Gericht. Es ist, der Einzelfall ist zu einem Stundenfall, zu einem Sekundenfall geworden. Wir müssen etwas tun. Und zurück zu diesem Remigrationsbegriff. Schau, ich lasse mir von niemandem Worte, die ich verwende, framen. Ich lasse mir auch die deutsche Sprache nicht wegframen von irgendwem, der glaubt, damit ein politisches Geschäft machen zu können. Ich sage dazu Remigration, ab nach Hause, das ist der Titel meines Buches.
Und ab nach Hause ist ja wieder was anderes.
Naja, ist
die Frage, ich sage Eva, das treibt ja derzeit durchaus auch einen Keil, sag ich mal, in die Rechte, nämlich zwischen FPÖ und ÖVP. Weil es ist ja nicht nur, dass von linker Seite Kritik an diesem Begriff kommt, von Doris Buhres,
ja, sondern auch von der ÖVP.
Sondern insbesondere die ÖVP setzt also ganz stark jetzt auch heute auf dieses Thema und wirft der FPÖ vor, eben da rechtsextreme Begriffe zu nützen, rechtsextreme Vorfeldorganisationen zu sein, etc.
Die FPÖ nützt das jetzt, um sich wieder abzugrenzen von der FPÖ inhaltlich. Die ÖVP nützt das jetzt, um sich wieder inhaltlich abzugrenzen von der FPÖ, weil inhaltlich gab es ja gerade beim Thema Migration eigentlich nicht mehr sehr viele Unterschiede, sondern schon sehr, sehr viele Überschneidungsflächen. Ich glaube, es nützen hier zurzeit wirklich beide Parteien. Die FPÖ nützt diesen Begriff, glaube ich, ganz bewusst. Jetzt kann man über die historische Bedeutung des Wortes Migration lange diskutieren. Tatsache ist, dass er in letzter Zeit einfach als eher rechts, als identitär etc. aufgeladen wurde, ob zu Recht oder zu Unrecht, sei dahingestellt. Aber jeder, der ihn benutzt, der zeigt schon, wir nehmen auch das mit. Ich glaube, das kann man nicht bestreiten. So. Und die ÖVP macht jetzt den Gegenzug und sagt, na gut, wir grenzen uns davon aber ab, also wenn ihr eine harte Migrationspolitik möchtet, aber nicht zu sehr an diesen rechten, ganz rechten Rand hinaus wollt, dann kommt wieder zu uns. Und so versuchen sich jetzt die ÖVP sozusagen wieder ein bisschen zu differenzieren von der FPÖ. Und die FPÖ
gelingt
nützt...
Gelingt das deiner Meinung nach?
Nein, ich glaube, das gelingt ihnen nicht, weil die ÖVP, weil die Leute einfach mittlerweile einen schon relativ massiven, harten Migrationskurs möchten, auch aufgrund der Vorkommnisse, die der Gerald gerade wieder erläutert hat. Und die FPÖ nimmt schon billiger den Kauf, dass sie hier alles mitnimmt. Ja? Egal, wie historisch der Begriff Migration ist. Zurzeit ist er sehr rechts aufgeladen und die FPÖ sagt, gut, aber das ist uns jetzt eigentlich auch schon egal, Eva, weil die Menschen wollen eine Änderung Eva in der Asylpolitik und dann nehmen wir das auch noch mit.
Eva, ich glaub, so kann man schau, sehen, ne? Gehen wir 7 Tage zurück. Eine österreichische Juristin, die in den USA studiert hat und ein erfolgreiches Medienunternehmen führt, bewirbt sich um einen Top-Job in der Republik. Die, die an ihr etwas auszusetzen haben, finden nichts Inhaltliches an ihr, sie wäre eine schlechte Unternehmerin oder eine schlechte Juristin, sondern qualifizieren sie ab als rassistische Fake-News-Schleuder. Man hätte zu dir Nazi-Eva sagen können. Du hast Eva Braun gab es auch einmal.
Da kann ich
ja entnahmst du dich jetzt, entleibst du dich von diesem Namen, nur weil einmal beispielsweise die Ehefrau eines Verbrechers und Diktator auch Eva geheißen. Man benennt dich rassistische Fake News Schleuder. Und du siehst, wie schnell es gegangen ist, dass du plötzlich im Fahrwasser des Rassismus, des Rechtsextremismus und möglicherweise auch des Neonazismus bist. Vor dir ging es der Monika Gruber so, der alle Schwarzer, dem Dieter Nuhr. Mir, 100.000 anderen Menschen, die sich ein Leben lang in der Mitte der Gesellschaft verortet haben, rechtskonservative bürgerliche Politik vertreten. Und jetzt versuchst du ein Argument zu finden, dass die Österreichische Volkspartei in ihrer Verlogenheit, in ihrem Opportunismus 9,4 Millionen Menschen nach Europa gebracht haben unter einer Unionsvorsitzenden Angela Merkel, weiter verwaltet durch einen scheinkonservativen Friedrich Merz, durch einen Sebastian Kurz, der einen durchschnittlichen Zuwanderer intelligenter gehalten hat als den Österreicher, der von einer Krise der Toleranz gesprochen hat, von einer Johanna Mikl-Leitner, die mit dem Gewürzsträucherl in die Asylheime gestanden ist und gesagt hat, das sind meine neuen Freunde, die Mohammeds und die Ibrahims. Und jetzt sagt, das war alles ein Fehler. Und der Herr Stocker bis heute mit dem Herrn Kahner diese Politik weitervollzieht. Faktum ist, und ich werde gerade zensiert von einem ÖVP-Bürgermeister, nicht von einem Sozialisten, in der Stadtbibliothek der kommunistischen Stadt Graz findet man mein Buch Ab nach Hause. Der ÖVP-Bürgermeister von Melk, gratuliere, jetzt ist Melk weltberühmt, wie schon der Fritzl aus Niederösterreich weltberühmt war, dieses Melk zensiert mein Buch und sagt, die Melker dürfen Ab nach Hause nicht lesen. Und was kommt zum Tragen? Die ÖVP versucht mit dem Migrationsthema billige Punkte zu machen, sie ist aber nicht in der Lage, diese Politik zu durchzusetzen, dass wir beispielsweise von 100.000 Syrern 80.000 längst abschieben hätten müssen. Von 100.000 Afghanen 80.000 längst abschieben haben müssen. Das sind Opportunisten. Das sind Tabernakelwanzen. Das sind Kerzelscheißer, Verlorene. Okay, christlich-sozial, lügen, stehlen, betrügen. Das kann die ÖVP.
Wir zusammen, Melke ist weltberühmt, weil sie das Buch von Gerhard Gross verboten haben.
Ich stelle jetzt was jetzt mache.
Sagen wir zumindest
die Melker Stiftsbibliothek hütet den Kulturschatz Österreichs. Und ich stelle jetzt der Melker Stiftsbibliothek mein Buch gratis zur Verfügung, als Teil des Kulturschatzes Österreichs.
Na gut, dann hat sich's ja ausgezeichnet.
Man muss aber schon sagen, dass sich dieses nach rechts rücken jetzt auch mit dem rassistischen und Fake News und so weiter, ist ja schon so ab. Ja,
aber du bist selber Opfer.
Ich lasse mich noch einmal die Frage auch anders stellen. Wie stark ist denn dieses Migrationsthema überhaupt noch? Weil ja, wir lesen, der Gerhard hat es ja gesagt, irgendwie täglich von Messerstechereien, allen möglichen Vorfällen, sage ich einmal, von Tätern mit Migrationshintergrund. Auf der anderen Seite, wenn man sich derzeit die Umfragen anschaut, ist das Teuerungsthema zweifelsohne das, was die Menschen mehr bedrückt. Ja, ist die Migration noch so entscheidendes
Thema
oder ist es eigentlich keins mehr, weil fast alle Parteien das Gleiche fordern, zumindest nach außen hin?
Es fordern alle Parteien das Gleiche, aber trotzdem hat die FPÖ einfach in dem Thema die größte Glaubwürdigkeit, weil sie es eben als ihr Kernthema in Wirklichkeit ja schon vor 30 Jahren aufgegriffen hat. Ich glaube, in diesen Umfragen, manchmal ist es ja wirklich oft so, dass man sieht, die Teuerung ist wichtig, die Sicherheit ist wichtig, die Pflege ist wichtig und am Ende des Tages ist es dann doch immer das Migrationsthema, das bis zu einem gewissen Grad wahlentscheidend ist. Das ist einfach das, was am meisten emotionalisiert. Wenn du jetzt jemand fragst, was ist deine größte Sorge, ist es die Teuerung oder das Migrationsthema, es ist wahrscheinlich der Einkauf in der nächsten Woche, der einem in der Sekunde mehr beschäftigt, aber auf dieser Metaebene ist es immer wieder dieses Migrationsthema und nachdem das jetzt eben aufgrund dieser Sicherheit, dieser permanenten Vorfälle schon auch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerutscht ist, wird man ohne dem einfach keinen Wahlkampf mehr gewinnen können. Die Grünen versuchen es gar nicht, finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen, finde ich in Ordnung, weil es ist auch nicht in ihrer DNA drinnen, sie haben das Thema nie bespielt. Die SPÖ hat ja auch eine lustige Presseaussendung gemacht, ich glaube, der Herr Deutsch, und hat dem Herrn Kahner vorgeworfen, er bringt nichts zusammen. Also die versuchen jetzt irgendwie da ein bisschen reinzurutschen mit Ordnen statt Spalten. Das glaubt ihnen natürlich niemand mehr, weil sie die letzten 30 Jahre eben gar nichts gemacht haben. Und die ÖVP und die FPÖ matchen sich da so. Und die ÖVP versucht jetzt das, sich mehr oder weniger als die mittigere also Anti-Migrationspartei zu etablieren. Ich glaube, das wird auch nicht mehr funktionieren, weil dann kommt natürlich immer der Vorwurf, was habt ihr jetzt die letzten 20 Jahre denn getan? Und
Eva, das ist 1992, gut funktioniert. Vor 24 Jahren hat Jörg Haider das Volksbegehren Österreich zuerst als freiheitlicher Bundesparteiobmann vorgestellt. Ein Punkt war Begrenzung der Schüler nicht deutscher Muttersprache bei 25%. Ja. In Wien oder in Graz sind mittlerweile die Schüler deutscher Muttersprache bei 4% und 96% sind nicht deutscher Muttersprache. In Graz-André, Graz Volksschule, 57% nicht deutscher Muttersprache. In Wien ist überhaupt das Kalifat ausgerufen. Noch einmal, das hat nichts mehr mit Integration zu tun. Eva, das ist Invasion. Das ist Invasion. Das ist Krieg gegen unsere Kultur, gegen unsere Identität, gegen unsere Sprache, gegen unsere Bildungschancen und am Ende gegen unser Leistungsprinzip. Allein heute machen alle Zeitungen auf, die Zahl der Schülersuspendierungen ist explodiert. Na woher denn? Glaubst du jetzt, dass der Seppel und der Fritzl plötzlich rabiat geworden sind, renitent oder was? Nein, nein, natürlich heißt es, du darfst kein Schweinefleisch essen, du bist ein Sünder, das ist nicht halal. Natürlich heißt es mittlerweile an Schulen. In unserem Sozialbereich haben wir mittlerweile 60% der Bezieher der Mindestsicherung sind Ausländer. In Deutschland 2/3 des Bürgergeldes entweder keinen deutschen Pass oder Migrationshintergrund. Unsere Justizvollzugsanstalten sind mit 106% zum Brechen voll. 60% Ausländer, die bei uns 6.000 Euro im Monat kosten, dass wir sie unterbringen. Am Wochenende Machetenanschlag in Frankfurt. Ein jugendlicher 18-jähriger IS-Terrorist, der als Flüchtling gekommen ist, wegen schwerer Körperverletzung von 10 Unschuldigen dran. Belfast brennt, weil es mittlerweile dort Ausschreitungen gibt, weil sich Menschen immer mehr mit dem Rücken zur Wand gestellt kommen und sich radikalisieren beginnen. Paris Saint-Germain in Paris gewinnt und die Glückskinder des Herrn Macron und des Herrn François Mitterrand und des Herrn Hollande und die alle kult waren, sind die letzten Jahrzehnte, zerlegen ganz Paris Saint-Germain. Stell dir vor, Paris Saint-Germain hätte verloren, dann wäre der Eiffelturm in die Luft gegangen. Ja, Freunde, das ist doch nicht mehr Europa, das ist Kabul oder Damaskus. Dieser Kontinent ist christlich, dieser Kontinent ist jüdisch, dieser Kontinent ist europäisch und es ist keine islamistische Hochburg geworden.
In New York haben sie auch gerade New York zerlegt nach dem.
Ja, und New York hat mittlerweile einen antisemitischen, islamistischen Bürgermeister. Er scheißt mittlerweile auf New York. Solange der Bürgermeister ist, fliege ich ja nicht mehr hin.
Gut. Machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zu
und ab nach Hause.
Dann ganz wichtig, wir ganz über den ORF. Wir haben ja eine der Bewerberinnen hier sitzen. Sie sitzt noch nicht am Königlberg. Das hat dann nicht gereicht. Im Endeffekt, wie dieses Hearing so abgelaufen ist, warum es dann vielleicht doch nicht gereicht hat, das besprechen wir gleich mit Eva Schütz, aber natürlich auch mit Gerald Groß. Vor allem natürlich auch die Frage, wie wird es und wie kann es jetzt überhaupt beim ORF weitergehen und wie politisch war diese Wahl. Ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück.
Wer sind die Stars von morgen und was treibt sie an, bevor alle über sie sprechen? Im neuen Podcast von OE24, Next Gen, trifft Desiree Fellner junge Talente aus Sport, Musik und Business. Next Gen. Jetzt reinhören, überall, wo es Podcasts gibt.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, wir kommen zurück, zweiter Teil mit Eva Schütz und Gerald Groß. Sprechen wir über den ORF. Eva Schütz, letzte Woche noch nicht ganz vor einer Woche, am Donnerstag warst du am Königlberg beim Hearing. Ja. 15 Stunden lang war diese Sitzung, hat es gedauert. Im Endeffekt hat es nicht gereicht. Das ist überraschend, Clemens Pick geworden. Ja. Du wurdest nicht zur neuen Generaldirektorin gewählt, aber vielleicht, wie hast du denn dieses Theater, muss man es eigentlich nennen, am Königlberg erlebt, mit dieser elendslangen Sitzung, diesen wahnsinnig langen Hearings und im Endeffekt dann einer Wahl, wo viele gesagt haben, das hätte man in 4 Stunden wahrscheinlich auch machen können.
Wahrscheinlich, ja. Man hat aufgrund dieses European Media Freedom Act, also dieses neuen Gesetzes, das auch in Österreich anzuwenden ist, glaube ich, sehr genau auch von Seiten der Rechtsabteilung des ORFs versucht, das Prozedere so einzuhalten, dass es gesetzeskonform ist. Das hat man einfach damit gemacht. Du kannst durch den Stiftungsrat für die einzelnen Kandidaten nicht eine bestimmte Zeit vorgeben und deshalb gab es auch keinen Zeitplan, an dem man sich irgendwie hätte halten können, weil es einfach nicht klar war, wie lange das dauert, aber auch niemand das unterbrechen konnte und gesagt hat, Clemens Pick ist da jetzt schon 3 Stunden drinnen, jetzt ist einmal Schluss, jetzt kommt der Nächste dran. Dadurch war das überhaupt nicht absehbar, wie lange das dauert, es waren viele Kandidaten. War es jetzt vom Verfahren her, hat man sich bemüht, es gut zu organisieren. Ich glaube, besser ging es nicht. Ich würde da den...
Ich meine, die letzte Kandidatin ist, glaube ich, um 10 Uhr dran.
Ja, 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 klar.
Die Frage stellen, ist das
ob da noch einer zuhört, muss man natürlich sagen, ne? Ob dann nach 10 Stunden noch einer zuhört. Nur ist es fair oder nicht, glaube ich, die Frage stellt sich insofern nicht, weil diese Hearings jetzt auch auf den Ausgang vielleicht wenig, ich würde mal sagen, wenig Einfluss gehabt haben.
Wie hat sich das angehört?
In Ordnung, hat er seine Präsentation gehalten, dann hat es Fragen gegeben, die waren auch interessiert, die waren nett, die waren fachlich kompetent, die waren freundlich, könnte überhaupt keine Kritik üben. Nur glaube ich einfach, dass der Einfluss dieser Hearings auf den Ausgang der Wahl, der war einfach nicht besonders groß. Das war eben etwas, was man getan hat, um dieses Gesetz zu erfüllen. Das hat man in aller Breite abgehandelt und hat dann am Ende des Tages, glaube ich, genau das getan, was man davor auch vereinbart hatte. Clemens Pick ist meines Erachtens nach jemand, der durchaus geeignet und fähig ist, diesen Job zu machen. Der wird das auch gut machen. Die Frage ist eine andere, wenn man eh schon weiß, wie dieser Stiftungsrat besetzt ist, macht es Sinn, so viel, sagen wir mal, Theater oder so viel Zeit zu investieren von verschiedenen Menschen, wenn man ohne dies weiß, dass dieser Prozess anders abläuft. Ich glaube, das wird man sich überlegen müssen für den nächsten ORF-Generaldirektor. Macht Sinn, dass die Stiftungsräte, die eigentlich nicht politisch sind, aber von Parteien entsandt sind, jetzt gibt es natürlich jemanden, der nicht politisch ist, aber doch von Parteien entsandt, den gibt es so gut wie nicht, dass die diesen Generaldirektor wählen. Und wenn man das schon tut, dann ist die Frage, macht man so ein demokratischen Prozess, der aber im Endeffekt nicht sehr demokratisch sein kann, weil es dann eben doch von den Stiftungsräten bestimmt wird. Ich glaube, das sind diese zwei Pole, in der sich das Ganze und zwischen denen sich das Ganze abgespielt hat. Macht das Sinn? Wahrscheinlich eher nicht, muss man sagen. Ist es eine Möglichkeit für die Kandidaten, sich zu präsentieren? Ja, die ist es. Hätte ich auch nur, ehrlich gesagt, wenn man weiß, wie das abläuft, eine Sekunde realistisch geglaubt, dass ich das werde. Eher nicht, weil ich ja weiß, wie das funktioniert. Und wenn man jetzt nicht bei allen politischen Parteien versucht, irgendwelche Stimmen zu bekommen, dann kann man dort reingehen und kann, ich weiß nicht, das tollste Hearing der Welt haben. Man wird es schlicht nicht werden. Und ich glaube, so muss man das sehen. Man muss sich aber auch nicht beklagen, weil man ja dagegen ein System angekämpft hat, das man ja davor schon gekannt hat, wie das passieren wird. Also man kann nur anregen, dass man es ändert fürs nächste Mal.
Was sagst du zur ORF-Wahl, zum Ablauf des Ganzen, zum Sieger, also Clemens Pick, der ja dann eben gewählt wurde?
Ich finde es sehr fantasielos. Man hätte schon mehr machen können mit euch, vielleicht eine Kochshow oder eine Astrologie-Show mit Gerda Rogers, die euch beispielsweise fragt, ob ihr Wassermann oder Schütze oder Skorpion oder was ihr auch immer seid. Also ich finde es total spannend. Man hätte sich da schon mehr Mühe geben können, das zu verschleiern, was im Hintergrund gelaufen ist. Das hat man diesmal wirklich nonchalant, ganz offenkundig zur Schau gestellt. Offenbar, es ist eben alles schon egal. Und deswegen hat bereits vor 6 Wochen ein gewisser ÖVP-Generalsekretär Machetti, der Bundeskanzler Stocker und der Schleckeismatle aus Tirol gesagt, Clemens Pick muss es werden. Und Clemens Pick ist es geworden. Und zwar haarscharf mit den Stimmen der Österreichischen Volkspartei und damit auch der Sozialdemokratie.
Und bei der ÖVP einige
dagegen geschaut. Ja, schön, da haben es 3 Placebos gefunden, hat sich der Herr Schütze mit seiner Stiftung gesagt. Du darfst da nicht zustimmen, weil dann schaut das blöd aus. Das schaut so abgekatert aus. Es wäre das ein abgekatertes Spiel. Faktum ist, es gibt den alten Spruch, quod erat demonstrandum, was zu beweisen war. Das heißt, das, was vor 2 Monaten ausgepackelt war, wurde auf Punkt und Beistrich eingehalten. Pacta sunt servanda. Verträge sind einzuhalten, also quasi auch schmutzige Deals sind einzuhalten. Der schmutzige Deal ist eingehalten. Clemens Pick wurde Generaldirektor. Er wird jetzt seinerseits sich bei der SPÖ und der ÖVP revanchieren. Aber wird daher die Direktoren, doch ein Feind, säuberlich. Rot, schwarz, weil doch auf. Und die größte Peinlichkeit waren die Neos, die plötzlich gesagt haben, na sie gehen nur nach Qualifikation. Und dann stimmen die drei verwackelten Gestalten von den Neos brav wie den Herrn Breitecker oder wie der
sensationell. Wir hatten ja vor 14 Tagen die Geschichte über diesen Neos-Geheimplan, dass man Breitenecker will. Da ist die Brandstätter, Henrike Brandstätter, die Mediensprecherin, damals aufgetreten und hat gesagt, was für ein Schwachsinn, es gibt keinen Geheimplan. Ja. Und dann ausgerechnet die drei Neos stimmen rein zufällig für den Markus Breitenecker.
Alles zufällig. Ja.
Also, nein, das ist schon auch ein bisschen lustig, dass gerade die, die am lautesten immer Postenschacher schreien, dann die sind, die die einzige Fraktion ist,
die geschlossen
für einen Kandidaten.
Aber ich glaube, die SPÖ hat auch geschlossen für den Clemens Pick gestimmt.
Nein, weil da hat eine Betriebsrätin,
für die Lisa Totzauer gewählt, das stimmt.
Und der Dobusch,
Also die haben sich zumindest die Mühe gemacht, dass sie so ein bisschen aussortiert haben. Bei den Neos offenbar die Koordination nicht so gut gewesen. Das ist halt überhaupt das Problem der Neos zur Zeit, dass sie die eine Sache sagen und die andere Sache tun. Ne? Prinzipiell das, was sie predigen oder was sie auch in der Opposition gepredigt haben, das war ja alles recht nachvollziehbar und hat auch viele, glaube ich, begeistert oder man hat gedacht, dass da eine Systemänderung kommt und jetzt, wenn man an der Macht ist, macht man halt genau das Gleiche, was alle davor auch gemacht haben, sogar noch strikter oder noch vehementer wie die anderen und das ist ein bisschen eine Enttäuschung, finde ich. Man wird sehen, wie das dann mit den Neos entsprechend weitergeht. Sepp Schellhorn hat jetzt auch sein zweites Deregulierungspaket absagen müssen, weil einfach an den Ministerien gescheitert ist. Der kann das dort nicht durchsetzen. Der Mann ist einfach vor einem Posten, wo er das gegen die einzelnen Ministerien nicht durchsetzen kann. Ja, das ist für ihn persönlich
ein schlechtes Zeichen. Die Frage, liegt es an ihm oder liegt es an den Ministerien?
Das kann man nicht sein. Vielleicht liegt es auch am Rückhalt, den er hat.
Entschuldigung, es liegt am Bundesministeriengesetz, am Staatssekretär im Außenministerium, mit der Deregulierung einer Querschnittsmaterie aller Ministerien zu beauftragen, ist der Architekturfehler schlechthin. Ja. Wenn, dann hätte man ihn dem Finanzministerium geben sollen. Dann hätte er nämlich dealen können im Zuge der Budgets oder dem Bundeskanzleramt.
Ja, na eben, also. Die Faktormacht, die dahinter steht, wenn du keine Macht hast und keine Position hast, eine schlechte Ausgangsposition.
Springen wir nochmal zurück zum ORF und zum Clemens Pick und insbesondere zu diesem Direktorium. Der Gerald Gross sagt ja, das ist alles ausgepackelt, steht ja an sich auch als Sideletter zwischen den Koalitionsparteien alles längst fest. Zwei Posten gehen an SPÖ, zwei an ÖVP. Aber dennoch, hat nicht der Clemens Pick jetzt die Chance, eigentlich zu tun, was er will? Weil erstens, die Politik wird sich hüten, in den nächsten Wochen einzugreifen, wenn sie nicht an Wöginger 2.0 erleben wird. Und andererseits, in 5 Jahren wird es wohl nicht diese Regierung sein oder diese Konstellation, die ihn wieder bestätigt. Also, das heißt, theoretisch kann der ja sagen, habt's mich gern.
Ich mache, was ich will.
Ich habe genug beschädigt in den letzten Wochen. Ich mache jetzt, was ich will.
Also er muss es, glaube ich, aber er muss die Direktorin den Stiftungsrat vorlegen und die müssen den dann wählen. Das kann er nicht direkt bestellen.
Das stimmt, ja.
Also da hat
wobei,
er dann durchaus noch...
Wobei, das wäre natürlich der Wahnsinn, wenn ÖVP das wär, nicht das zustimmen. Da beschädigen sie sich selber mehr als ihn. Das Direktorium, glaube ich.
Ist, glaube ich, die Frage, wie er das jetzt anlegt. Er könnte da was anderes vorlegen, dann wählt das der Stiftungsrat nicht, dann eskaliert das Ganze überhaupt noch einmal. So wie ich ihn einschätze, ich würde es ihm schon zutrauen, dass er das vielleicht sogar tut, weil er eigentlich ja ganz ein cooler Typ ist, weil man mit ihm auch jetzt nicht in
würde der Diskussion, Politik ja eigentlich recht geschehen, muss man sagen, oder?
Ich würde ihm ein bisschen recht geschehen. Ich glaube, dass er auch, er hat ja immer sehr vehement betont, dass er sich nicht einer politischen Partei zugehörig fühlt. Ich glaube, dass er das tatsächlich nicht tut. Ich glaube, dass ihm da die ÖVP ein bisschen vereinnahmt hat. Ich weiß ehrlich gesagt aus einer rein strategisch-politischen Sicht auch nicht, was die ÖVP sich von ihm erwartet, außer jetzt Dankbarkeit, weil das geworden ist, weil in Wirklichkeit hat der hat keine Überschneidungsflächen mit der ÖVP bis jetzt gehabt in irgendeiner Art und Weise, außer dass er vielleicht aus Tirol kommt und dort alle ein bisschen konservativer sind, aber das war es auch schon. Also der hätte jetzt schon die Möglichkeit zu sagen, mit mir nicht, ich mache jetzt dort, was ich möchte. Ich bin gespannt, ob er es tut. Du hast recht, in 5 Jahren wird da eine andere Regierung sitzen. Vielleicht gibt es auch einen anderen Bestellungsprozess, man weiß es nicht. Also er hätte jetzt eigentlich die Möglichkeit, mit dem dort einmal aufzuräumen. Ob er sich das traut, ob er das will, ob er diesen Konflikt sucht, man wird sehen.
Wäre das nicht ein echtes Window of Opportunity, jetzt vielleicht wirklich zum ersten Mal in der Geschichte des ORF dann Unabhängigen zu haben?
Das wäre ein großes Wunder, ja. Aber das würde sich nahtlos an die Weltwunder einreihen. Und dazu
das ist so wie Melk, das weltberühmt ist.
Schau, noch einmal, es ist Folgendes passiert. Es ist genau das passiert, was politisch gedealt war. Clemens Pick wurde von Herrn Machetti, von Herrn Stocker und von Herrn Mattle vorgeschlagen. Clemens Pick wurde es.
Also wo ist jetzt das Wunder? Es ist das Wunder des Posten.
Auch der Babel hat
du sagst, Clemens Pick und die ÖVP und die SPÖ können sich nicht leisten, Wöginger 2.0 zu machen. Sie haben gerade Wöginger 2.0 gemacht. Das ist eigentlich vollkommen wurscht. Sie können es noch 3-4 Mal machen. Das ist ja eine never-ending story. Diese Parteien, SPÖ und ÖVP, haben den ORF jahrelang als Propagandamaschinerie missbraucht. Sie liegen nur mehr bei 16%, 17%, 18%. SPÖ
ja,
stellt
die
SPÖ-TV
ja
teilweise mittlerweile
daraus?
Ein.
Was
so, was wird er daraus machen? Wenn er den Befreiungsschlag wagt, dann wird ihn der Herr Lederer und der Herr Schütze beschneiden. So schnell kannst du gar nicht schauen. Dann wird er keine Mehrheit mehr im Stiftungsrat haben. Ja, dann wird er keine Mehrheit im Stiftungsrat haben. Schon. Für nichts. Für keinen Geschäftsbericht, für kein Budget, für keine Postenbesetzung, alles. Ja, er kann sich seine eigene Bestellung von einer Nespresso-Maschine in seiner Generaldirektion, das ist vielleicht in seinem eigenen Verfügungsbereich.
Viel hat er nicht, viel
aber viel hat er nicht. Das heißt, er ist vom Stiftungsrat abhängig und damit ausgerechnet von Herrn Lederer und von Herrn Schütze, die beide selbst konfliktet sind. Das heißt, dieser Augierstall, der setzt sich ja fort. Ja. Das findet ja kein Ende. Das setzt sich fort und eine staunende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher seit dem Rücktritt von Weißmann schaut zu und es ändert sich nichts. Und jetzt unabhängig, ob der Herr Bick qualifiziert ist oder nicht, ich halte ihn sogar für qualifiziert.
Wer weiß, ob der Herr Lederer und der Schütze das wollen, was der Herr Babler und der Herr Stocker wollen.
Das vielleicht ist auch einmal
eingestellt, weil ich glaube, der Herr Lederer und der Babler sind vielleicht nicht unbedingt die engsten Verbündeten.
Die Frage
beim Herrn Schütze und beim Herrn Stocker würde ich es tendenziell auch beziehen.
Ja, aber die Frage ist, schau, ist ja relativ einfach. Wenn das nicht so wäre, dann könnte jetzt die österreichische Bundesregierung ein neues ORF-Gesetz für den Herbst auf den Weg bringen, in Begutachtung schicken und den Stiftungsrat neu besetzen. Du kannst einen amtierenden Stiftungsrat nicht ablösen, aber du kannst einen neuen bestellen. Wenn dann der Herr Schütze und der Herr Lederer nicht mehr drauf sind, dann hast du vollkommen recht. Aber derzeit machen die Drecksarbeit nach dem Motto, es ist eh schon alles wurscht, also besetzen wir noch, wo es geht, weil sie wissen, das sind 2 Jahre unter Naturschutz gestellt werden. SP und ÖVP sind mausetot, kaputt, finito. Die verlieren jetzt in 2 Wochen in Graz Haus und Hof, SP, ÖVP und NEOS. Die KPÖ wird gewinnen, die Freiheitlichen werden gewinnen, dazwischen wird es nicht viel geben. In Oberösterreich verlieren sie den Herrn Stelzer, wenn es so weiter geht. In Salzburg kann die Frau Edtstadler in Zukunft Kuchenbockrezepte geben, weil die nächste Landeshauptfrau wird Marlene Schwarzegassen. In Kärnten spielt die ÖVP überhaupt keine Rolle mehr. Der Herr Fellner, dein Namensvetter, der neue Landeshauptmann, distanziert sich jeden Tag vom Herrn Babler, weil er weiß, mit dem gewinnst du nicht einmal den Karawankenbär. Ja, kannst damit ködern. Also, Entschuldige, was soll ich da sagen? Diese Parteien sind kaputt. Und das besonders schändlich ist, sie sitzen nicht deswegen in ihren Ämtern, weil sie sagen, sie wollen Österreich retten. Sie sitzen in ihren Ämtern, weil sie sagen, wir brauchen Zeit, weil vielleicht wendet sich ja der Trend gegen die FPÖ. Und das ist es. Und dazwischen fahren sie das Land an die Wand und den Postenschacher.
Aber noch, um nochmal auf den ORF zurückzukommen, natürlich ist der Clemens Pick vom Stiftungsrat abhängig und er ist auch von der Politik abhängig, weil die meisten Änderungen, die er vielleicht einführen möchte, durchsetzen möchte, dazu braucht er ja doch sehr, sehr oft eine Gesetzesänderung. Alles andere wird dann eigentlich vom Stiftungsrat beschlossen oder das meiste schon auf Vorlage des Generaldirektors trotzdem. Also so ganz tun, was er will, kann er nicht. Er braucht eine Mehrheit in diesem Stiftungsrat. Und wenn jetzt die ÖVP und die SPÖ, sagen wir mal, er möchte die Direktoren nicht paritätisch besetzen, sagen, du uns kannst du gern haben, wir machen für dich überhaupt nichts mehr, dann kann der dort gar nichts machen. Also das ist ganz so einfach, da Widerstand zu leisten. Obwohl ich es ihm schon zutrauen würde, und es wäre auch ein Wind of Opportunity, wie du richtig sagst, aber ganz so einfach ist es einfach faktisch nicht. Das Ganze hängt an Gesetzgeber, Stiftungsrat und der Generaldirektor hat, auch wenn man das Gesetz liest, der lässt sich zwar für viel abwatschen, aber der Spielraum ist gar nicht so groß.
Gut, machen wir eine ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und zwar mit unserem letzten Teil. Da sprechen wir über Donald Trump und den Iran.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Großes Finale unserer heutigen Sendung. Jetzt schauen wir in die große Weltpolitik mit Eva Schütz und Gerald Groß und zwar zum Iran-Deal. Es gibt jetzt anscheinend einen Iran-Deal, hat sich ja ein paar Tage hinausgezögert. Seit gestern Abend, also seit Sonntagabend, hat man sich anscheinend geeinigt, wobei da jetzt auch schon wieder ein bisschen aufgeweicht wird, was jetzt Teil dieses Deals ist oder nicht. Aber ist jetzt große Frieden da, deiner Meinung
nach? Nein, das sind sehr unbestimmte Dinge. Und wenn man jetzt hört, was Donald Trump sagt und was die Iraner sagen, dann sind da schon noch Welten dazwischen. Also Donald Trump hat uns heute erklärt, dass am Freitag die Strafe von Hormuz wieder aufgehen wird. Die Iraner erklären, das geht in keinster Weise, weil wenn das schon so sein wird, dann muss man das noch entminen. Das geht jetzt einmal überhaupt nicht. Donald Trump sagt, ohne irgendwelche Schutzgelder oder Zölle, wie auch immer man das bezeichnen möchte, zu zahlen. Die Iraner sagen, na ganz sicher nicht, vielleicht 3 Monate lang, aber dann nicht. Dann über das Thema Hisbollah und Israel, da war halt einfach niemand von denen bei den Friedensverhandlungen dabei und ob die da jetzt auch sich daran halten, was andere ausgemacht haben, vor allem Israel, das glaube ich ehrlich gesagt ist auch noch zu bezweifeln, weil Israel wird, das haben sie auch schon ganz explizit gesagt, aus den besetzten Gebieten nicht abziehen. Und daran hängt aber auch ein großer Teil daran. Dann haben wir noch den ganz großen Block mit dem Atomabkommen. Was ist mit dem jetzt schon angereicherten Uran? Das wollte Donald Trump ja immer wieder zurückhaben oder vernichten. Davon redet er jetzt eigentlich nicht mehr. Und dann daran eben geknüpft, nämlich ans Atomabkommen, die Hilfsgüter bzw. die Aufhebung der Sanktionen oder die Freigabe der jetzt eingefrorenen Hilfsgelder. Also es ist alles, glaube ich, sehr komplex. Es sind ein bisschen Überschriften und man hat eben den Eindruck, wenn man jetzt mit beiden Konfliktparteien, wenn man denen zuhört, dass die nicht unbedingt vom Gleichen sprechen. Ich lasse jetzt mal außen vor, dass sich jeder als der große Sieger dieses Krieges hier auch noch tituliert, was schon per se nicht möglich sein kann. Aber es ist, glaube ich, Donald Trump hat da jetzt nicht unbedingt den großen Coup gelandet, weil natürlich viele sagen, er hat die iranische Bevölkerung einfach im Stich gelassen.
Naja, und die Frage ist natürlich, was ist jetzt besser nach dem Krieg? Weil im Endeffekt das Abkommen, das erzielt wurde, dürfte nicht viel anders sein als das, was man anscheinend davor eh schon verhandelt hatte. Da stellt sich natürlich schon die Frage, was hat das jetzt gebracht? Außer, dass man vielleicht, aber wissen wir auch nicht, eventuell potenzielle Atomwaffen zerstört hat und angereichert das Uran.
Also was war das Ziel des Krieges? Das Ziel des Krieges war es, das iranische Volk zu befreien von den eigenen Schlechten und Terroristen.
Das hat man nicht funktioniert.
Das hat man nicht erfüllt. Das zweite Ziel des Krieges war, Hisbollah, Hamas auszuschalten und den Iran als internationalen Terrorfinanzier samt der Muslimbruderschaft des Herrn Erdogan, die uns vom Breitscheidplatz bis nach Wien die Bude in Europa anzünden und hier unschuldige Menschen schlachten, das organisieren und finanzieren. Das nennt sich Islamismus. So, auch das hat man nicht geschafft. Das dritte, was man wollte, ist, dass man quasi einen Enthauptungsschlag gegenüber diesem iranischen Regime anzettelt und dann Reza Pahlavi installiert oder zumindest eine demokratische Regierung, ist auch nicht passiert. Das vierte, was man wollte, ist, dass es sicherstellen, dass es in Zukunft keine Angriffe mehr aus dieser Seite nach Israel gibt, ist auch nicht sichergestellt. So, das heißt, Israel ist mittlerweile, sitzt im selben Boot mit anderen muslimischen Staaten, wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie mit dem Oman, mit Katar, mit den Kataris mittlerweile, sitzt in Wahrheit vor dieser Schlange, vor dieser grünen Schlange aus Teheran. Und statt dass man dieser Schlange den Kopf abschlägt, hat man die Schlange 3-mal treten und wundert sich jetzt, dass sie zurückbeißt. So, also was da jetzt für ein großer Deal sein soll, das erschließt sich mir nicht. Ganz im Gegenteil. In Wahrheit erkennen müssen die Israelis erkennen, sie sind wieder mal auf sich selbst alleine gestellt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. 1946 wurde der Staat gegründet. Seitdem haben 6 oder 7 Kriege erlebt, die ihnen aufgezwungen worden sind, Angriffskriege gegen sie, haben am Ende jeden Krieg gewonnen, ohne Armees, ohne internationale Unterstützung. Das heißt, die Israelis werden das tun müssen, so was wir in Europa offenbar nicht mehr in der Lage sind, gegen den Islamismus zu kämpfen. So, und ich sage, zeig mir deine Freunde, ich sage dir, wer du bist. Also wenn jetzt plötzlich die Frau Meindl-Reisinger und die Frau Ursula von der Leyen und der Herr Merz und der Herr Macron den Deal des Herrn Trump abjubeln, dann sollte der Herr Trump einmal ganz scharf nachdenken, ob er nicht auf der falschen Spur ist. Also lieber Donald Trump, wenn du dich mit Friedrich Merz, in Deutschland auch als Lügenfritze bekannt geworden, oder der Flinten-Uschi, Frau Ursula von der Leyen, oder einem Herrn Stocker, einer Frau Meindl-Reisinger, einem Emmanuel Macron und sonstigen Gestalten der europäischen Politik gemein machen willst, Donald Trump, dann kann sein, dass das nicht mehr America das heißt, First, sondern Mullers First hast. Gerhard, das wäre eine ganz falsche
historisch,
Politik.
Historisch, du wendest dich gerade von Donald Trump ab, weil du warst ja bisher ein großer Befürworter und auch Fan von Donald Trump.
Also erstens,
das erste Mal, dass du das auseinandernimmst.
Ja, ja, ich weiß schon. Aber jetzt, ich kenne dich eh, du, als Natter. So, also er ist ja überhaupt der Beste. Er und sein Vater erklären seit 3 Jahren, ich bin ein Trump-Fan. Ich sage jedes Mal, nein, ich bin kein Fan, sondern ich verstehe Donald Trump, America First-Politik in der Migrationspolitik, Einser mit Stern, perfekt gemacht und, und. Jetzt kommt er im 3. Jahr daher in der Prophezeiung und sagt, du bist ja ein großer Trump-Fan, den drückst du auf. Ich sage, Trump ist Schatten und Licht. Und das, was er mit Venezuela gemacht hat, mit Maduro, richtig. Das, was er bei der Migrationspolitik gemacht hat in den USA, richtig. Das, was er derzeit im Iran macht, falsch. Warum? Weil er in Wahrheit ihm während des Irankrieges den Mut verlassen hat, dort so lange drauf zu halten, bis man dem iranischen Volk, den Persern, die Möglichkeit gibt, sich selbst zu organisieren.
Gut, aber da hätte er Bodentruppen schicken.
Er hat jetzt gemacht, er hat Folgendes gemacht. Er wird 80, die 250-Jahr-Feiern der USA stehen an und er sagt, ich brauche jetzt einen Deal, wir müssen dealen, dealen, dealen. Das kommt mir so vor wie Frank Stronach. Dealen, dealen, wer das Gold hat, macht die Regel, deal, deal. Nur noch einmal, jetzt weiß ich schon, dass Wirtschaft, Politik und Moral wenig zu tun haben, aber wir hätten die einzigartige Chance gehabt, jetzt, ich bin mir sicher, das iranische Regime wird früher oder später fallen, wir hätten jetzt die einzigartige Chance gehabt, einen europäischen Feind loszuwerden. Das Mullah-Regime in Teheran bringt Europäer um, Tausende die letzten 11 Jahre, weil sie Schläfer in der Wir-schaffen-das-Karawane zu uns geschickt haben. Man soll sich mal fragen, warum der Frank-Walter Steinmeier der beste Freund vom Mullah-Regime ist. Warum die denen alle die Hände küssen? Das frage ich auch die sogenannten Patrioten, die Konservativen. Die sollen sie nicht täuschen. Die baumeln als Erster am Kran in Teheran.
Wie geht es denn weiter jetzt deiner Meinung nach?
Ich bin mir noch nicht sicher.
Jetzt einmal Ruhe oder.
Also, was ich wirklich glaube, ist, dass Donald Trump zu seinem.
Paar Wochen eh wieder.
Dass er zu seinem 80. Geburtstag tatsächlich irgendeine großartige Botschaft haben dürfte. Also, ich würde den schon für so eitel oder für so.
Aber das ist verrückt jetzt.
Vielleicht, wir sitzen ja in 2 Wochen auch wieder da und dann mal schauen,
was er gehabt
hat. Also, Donald Trump kann jetzt verkünden, dass er das großartig gemacht hat und alle können wieder das Öl aufdrehen und die Schiffe können den Motor starten und so ein paar markige Sprüche zu seinem 80. Geburtstag. Ich glaube, dass der Deal anschließend ganz einfach an den Details scheitern wird. Das kann meines Erachtens nach nicht funktionieren. Das sind zu viele Dinge, die nicht geklärt werden. Ich glaube, dass wir in 2 Wochen wieder genau hier sitzen, wo wir jetzt auch sind oder wo wir vor einer Woche waren. Die große Frage ist, glaube ich, ob Donald Trump dann einmal sagt, er schickt Bodentruppen in den Iran, um dieses Regime tatsächlich zu stürzen, auch wenn es für ihn jetzt politisch nicht so opportun ist, da wird wahrscheinlich darauf ankommen, wie glaubt er, dass sich das auf seine nächste Midterm-Election auswirkt, auch innenpolitisch. Das hat ihm, glaube ich, auch bis jetzt davon abgehalten. Also ich würde die Hoffnung noch nicht aufgeben, dass man dieses Mullah-Regime doch noch irgendwie entfernen kann. Ich glaube, jetzt hat er mal so einen Zwischenerfolg gebraucht. Geburtstag hat er auch. Das ist wahrscheinlich simpler, als wir uns das jetzt vorstellen. Ich dachte, zu meinem Geburtstag sage ich jetzt mal was Cooles. Ich glaube nicht, dass das, so wie das jetzt klingt, eigentlich halten kann. Das ist viel zu undetailliert. Da gibt es viel zu viele Dinge, die einfach die Weg Freitag Straße von Hormus öffnen, 2 Wochen zum Entminen, ohne Zölle, mit Zöllen nach 3 Monaten. Das ist ja nicht so, dass du sagst, das sind so Kleinigkeiten, das sind einfach diametral entgegengesetzte Ideen.
Gerald, abschließend, war es so einfach, glaubst du, dass der Donald Trump gesagt hat, neben einem guten Cagefight will er auch Frieden im Iran?
Ja, also ich glaube, er hat einmal, seinen Schwiegersohn angerufen, den Jared Kushner, und hat gesagt, ihr Kushners, habt ihr gute Geschäfte gemacht mit Katar, mit Oman, mit Pakistan? Und der Kushner hat gesagt, Kasse stimmt, 4 Milliarden, Schwiegerpapi einkassiert. Und sagt, passt, der 80er ist angedacht, hurra. Es ist, ich muss da leider Gottes ehrlicherweise sagen, es wird wahrscheinlich tatsächlich so sein, und das stimmt mich sehr traurig. Weil in einigen Punkten hat Donald Trump tatsächlich richtige Akzente setzt. Aber was das betrifft, und wir sehen das auch in der Ukraine-Kiste, und das ist das nächstgrößere Problem. Er trifft sich mit dem Putin. Sie machen einen Gipfel.
Viel geholfen hat, ne?
Sie machen einen Gipfel. Und es geht in Wahrheit darum, Ukraine, Russland zu befrieden. Dann dauert ihm das zu lang. Er kriegt keine schönen Bilder zusammen. Dann verliert er das Interesse daran und futschi-wutsch, und jetzt wird das Höllenkloster in der Ukraine bombardiert. Ein Kulturschatz. Die USA schweigen. So. Und die Frage ist, war Donald Trump jener, der angetreten ist, gesagt hat, America first, make America great again? Ich ziehe mich aus den ganzen Konflikten zurück. Ich versuche zu moderieren als der Führer der stärksten demokratischen Macht der Welt. Ich stehe auf der Seite des Rechts. Oder macht er das, was die USA immer gemacht haben, damit unter Barack Obama, damit unter George Bush, Kolonialzeit. Das heißt, wir holen uns das Öl ab und der Rest des Landes ist uns vollkommen wurscht. Und hier macht er einen Deal mit einem Mullah-Regime, mit dem du keinen Deal machen darfst. Und wir in Europa zahlen wieder die Zeche. Warum? Weil die Mullers uns ruinieren in Wahrheit.
Ja, das ist aber ihm natürlich relativ
und damit
egal,
ist er auch illoyal uns gegenüber geworden. Ja, so. Aber es wird nicht kommen, weil jetzt kann ich da Folgendes sagen. Die eigene Magerbewegung wird ihm gerade den Arsch aufreißen. Du brauchst noch einmal ein X reinschauen, dann weißt du, was da gerade los ist.
Jetzt wird er mal schauen feiern.
Ja, vielleicht ist es ja auch ein genialer Deal und wir durchschauen es.
Wir verstehen
es. Vielleicht verstehe ich es auch nicht.
Wir lassen es aber immer gerne eines Besseren belehren.
Kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter mit unserem zweiten Duell des heutigen Abends, Heimo Lepuschitz und, der hat übrigens auch Geburtstag gehabt.
Der hat Geburtstag gehabt. Alles Gute zum Geburtstag.
Donald Trump, genau, auf dem Weg alles Gute.
Er ist aber noch keine 80, der Heimo Lepuschitz.
Okay,
schaut hin und wieder aus wie 80.
Ja, nur weil er mit dir diskutieren muss.